vorwärts gehen. Nicht rückwärts, nicht seitlich, nicht nach links und nicht nach rechts. Kannst du ein bisschen Ton, das Halt hier ein bisschen runterziehen? Einfach weitergehen, sich nicht aufhalten lassen, gehe im Glauben. Wie macht man das? Schau nicht auf Menschen. Vertraue dir und vertraue dem Heiligen Geist und vertraue dem Wort Gottes und vertraue deinen Eindrücken. Vertraue deiner Natur, was du auch immer bist. Das ist ein junger Mann, der durchzieht von Ost nach West, USA, und dann muss er diesen großen Strom Mississippi überqueren, aber im Winter. Und er ist nicht sicher, trägt das Eis mich nicht, wie es auch sein mag. Er robbt auf alle vier, denkt also, wenn schon einbricht, dass ich nicht ganz einbreche. Und so geht er über das Eis und plötzlich kracht es und er denkt, lieber Gott, jetzt ist meine letzte Stunde gekommen. Und dann dreht er sich um, was sieht er? Ein Pferdefuhrwerk mit Holz jagt über den Fluss und so weiter. Und er krabbelt auf alle vier. Und so sind viele Menschen, sie krabbeln, weil sie nicht sicher sind. Sei gewiss in deinem Glauben, sei überzeugt, wisse, an wen du glaubst und so weiter. Gehe im Glauben. Das ist meine Botschaft heute Nachmittag. Ich freue mich für alle, die gekommen sind nachmittags. Weißt du, andere arbeiten, aber du hast vielleicht Zeit und du bist in Rente oder hast frei oder Urlaub oder was auch immer ist. Du bist gekommen und ich danke Gott für die Gelegenheit, heute Nachmittag Gottes Wort zu haben. Eigentlich will ich noch ganz kurz sagen, wie wir die Nachmittagsversammlung angefangen haben. Wir waren in der großen Kirche. Und dann kam eine Schwester zu mir und sagte, Bruder Matthias, ich habe Angst, abends, wenn es dunkel wird, nach Hause zu gehen. Ich bin gerne tagsüber unterwegs, abends überfallen die Leute bei uns in der Straße, da hört man alle möglichen schlechten Nachrichten. Und zwar habe ich damals den Mittwoch angefangen, so damit jeder kommen kann und irgendwann in der Woche das Wort Gottes hören kann. Wie geht man im Glauben, wie macht man das, wie wandelt man im Geist, wie lebt man seine Vision aus? Wie führe ich ein übernatürliches Leben? Das sind diese Fragen, denen ich heute nachgehen möchte. Wie führe ich ein verborgenes Leben? Denn Glaubensleben ist ein verborgenes Leben. Niemand kann in meinen Kopf hineinsehen, niemand kann in mein Herz hineinsehen, niemand kann in meinen Bauch hineinsehen. Niemand weiß es, wie der Glaube aussieht. Wie führt man so ein Leben? Auf jeden Fall an den Früchten und den Auswirkungen sieht man, was das Leben ist. Zuerst lade ich dich noch ganz herzlich ein für Freitag wird das Thema sein, der Glaube gewinnt immer. Menschen, die glauben, gewinnen immer. Die setzen sich durch, die verwirklichen ihr Leben, die haben Erfolg. Gläubige Menschen sind immer, die immer wieder hochkommen. Auch wenn sie durcheinander geschüttelt werden, die rappeln sich immer wieder hoch. Der Glaube gewinnt immer. Dann am Samstag wird das Thema sein, Gott sagt Ja zu dir. Vielleicht mag dich niemand, vielleicht hat dich niemand angenommen. Du bist gar nicht gewollt oder wirst nicht gebraucht. Die Gesellschaft lehnt dich ab. Menschen leben mit Ablehnung. Es gibt so viele, die abgelehnt werden. Aber ich darf dir im Namen Gottes sagen, Gott liebt dich. Halleluja. Gott ist für dich. Gott versteht dich und Gott kümmert sich um dich. Gott sagt Ja zu dir. Wird das Thema sein. Und kommenden Sonntag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein um 10 Uhr. Behalte Jesus im Fokus. Blick auf ihn, schau auf ihn, konzentriere dich auf ihn und du wirst immer gut fahren. Ich habe eines gelernt, wenn du ein Ziel hast, was du anpeilst, das schaffst du. Deshalb, wir müssen Ziele haben. Und unser größtes und höchstes Ziel und das höchste unserer Gefühle ist Jesus Christus. Halleluja. Er kam, um Gott uns zu zeigen, Gott zu verwirklichen. Gehe im Glauben. Wie bekommt man von Gott Anweisungen? Wie lernt man, im Glauben zu leben? Glauben ist etwas Ausdauer. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche, auf das, was mich beschäftigt, was mich treibt, was mir wichtig ist. Im Glauben leben heißt es auch für mich, sich nicht aufzugeben. Einfach weitermachen, weitergehen, weiter das Ziel zu verfolgen. Auch wenn ich erstmal mal eine Talfahrt habe, auch wenn ich mal unten durch muss, immer am Ball bleiben. Das ist die Botschaft. Im Glauben leben ist die Kraft Jesu, die Kraft Gottes erkennen, die meine Stärke ist, meine Hilfe ist, sich auf Gott zu konzentrieren. Einfach, ich will leben. Das ist Glaube. Gehe im Glauben. Wie macht man das? Das heißt, dass man sich selbst nicht aufgibt, dass man nicht kapituliert, dass man nicht negativ redet. Das ist so wichtig, dass man positiv bleibt in dem allem, was man sagt. Was du sagst, das bist du. Ich habe keine Kraft, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin klein, ich bin elend. Das bist du. Das, was du sagst, das bist du. Deshalb rede positiv, rede dem Glauben gemäß. Und wenn du Jesus Christus kennst, er hat sich nie aufgegeben. Er hat nie beigegeben, er ging seinen Weg geradeaus, er ist nie mutlos gewesen, nie ängstlich gewesen, er hat die Leute sogar ermutigt, fürchtet euch nicht, Seid mutig, seid tapfer. So, schau nicht zurück. Das ist, wie man den Glauben verwirklicht. Nicht abweichen vom Kurs. Immer wieder Kurskorrekturen vornehmen. Gehe im Glauben. Immer wieder Kurskorrekturen vornehmen. Auch wenn du mal enttäuscht bist, komm, rappel dich hoch. Steh auf deine Beine und geh vorwärts. Das ist die Botschaft. Im Glauben gehen heißt nicht auf die Umstände zu schauen. Was ist die Situation? Sondern ich habe ein Ziel. Ich will das Ziel unbedingt erreichen. Mit Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade oder was es auch immer ist. Im Glauben gehen heißt für mich, sich nicht entmutigen zu lassen. Du wirst als Mensch von so vielen Seiten entmutigt. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. So, und da wird ständig wird auf dir so eingeredet. Bleibe fest, bleibe entschieden, auch wenn es anders kommt und wenn Leute dir den Teppich vor die Füße wegzieht. Erinnere dich an Jesus, vertraue seinen Worten, vertraue das, was du gelernt hast, was du weißt, wovon du überzeugt bist. Halt an deiner Berufung fest, das ist im Glauben gehen. Ich bin berufen, auf meine Füße zu stehen, ich bin berufen zu kämpfen, ich bin berufen, ja, alles zu tun, was ich kann, und das andere muss ich dem lieben Gott überlassen. Und das ist meine Philosophie, die möchte ich auch ein Stück weit mit weitergeben. Was ist deine Berufung? Gut, dass du fragst. Das ist deine Seligkeit, das ist die Freude am Herrn, das ist der innere Friede, das ist deine Berufung. Nicht, dass du viel Geld machst, denn kein Mensch ist glücklich, wenn er viel Geld hat. Weißt du, deine Berufung ist, dass du Ruhe hast und Gelassenheit hast, dass du eine Ausstrahlung hast. Das ist die Berufung unseres Lebens. Wahre Gläubige, die schauen nach vorne und die scheuen kein Opfer, keine Mühe. Für sie ist nichts zu viel, denn der Glaube basiert auf der Freiwilligkeit. Ich will. Und dann, was ich will, das kann ich auch. Mein Vater hat einmal so einen frommen Spruch gehabt, hat gesagt, einfach, wenn man nicht will, kann ich 10 Pferde bringen, wohin. Also man muss wollen. Und deshalb, Wille ist so wichtig. Ich will. Und das ist Glaube. Glaube hat etwas mit meinem Willen zu tun. Ich will mein Bestes. Gott will mein Bestes. Und ich stelle mein Leben Gott zur Verfügung. Herr, hilf mir, dass ich aus meinem Leben das Optimalste mache. Das ist der Wille Gottes. Das ist unsere Berufung. Unsere Berufung ist nicht, dass ich predige. Unsere Berufung ist, dass ich ein großer Künstler werde. Unsere Berufung ist, dass ich mein Leben gestalte. Und glücklich bin und das Ziel erreiche und eines Tages bei Jesus bin und zurückschaue und kann sagen, du hast wohl getan. Ich habe es geschafft mit deiner Hilfe. Der gläubige Mensch, der ist konsequent, der verfolgt sein Ziel, arbeitet an sich selbst, gehe im Glauben, arbeite an dir selbst, gestalte dein Leben selbst. Der wahre Gläubige, und ich möchte den Gläubigen beschreiben, er ist nicht ein Kirchenmensch, der nur in der Kirche sitzt die ganze Zeit und Halleluja schreit. Nein, er ist ein Mensch, der dankbar ist, der zufrieden ist, der alles, was er braucht, in sich selbst findet, denn das Reich Gottes ist in uns, so steht es in der Bibel. Er macht sich selbst Freude und er beschenkt sich selbst, indem er anderen Menschen dient, andere Menschen ermutigt, andere Menschen segnet und nicht flucht und nicht schimpft. Der Gläubige bereitet sich auf seine Berufung vor. Das ist der Gläubige. Gehe deinen Weg im Glauben. Arbeite auf deine Berufung. Und deine Berufung ist, dass ich einmal den Himmel erreiche. Das Himmelreich, das ewige Leben. Den Frieden Gottes. Der wahre Gläubige hält sich fest, und das ist, wie geht man seinen Weg, hält sich fest an Gottes Versprechungen, an Gottes Bünde, an Gottes Zusagen, an Gottes Abmachungen, was Gott gesagt hat. Wenn du, dann tue ich das und jenes. Er gehorcht den Worten Gottes. Die größte Predigt ist, und manche Leute denken, wenn ich vor 1000 oder 100.000 Leute predigen würde, nein, die größte Predigt ist, zu sich selber zu predigen. Seele, lobe den Herrn. Sei dankbar, liebe Seele. Erhebe dein Haupt. Fürchte dich nicht. Sich selbst zu predigen. Stell dich vor deinem Spiegel. Und dann predigst du zu der ganzen Welt, zu deiner Welt. Und sagst, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Sich selbst zu ermutigen, das ist Glaube. Nicht auf alle 4 krabbeln, so wie dieser junge amerikanische Neubürger. Was ist im Glauben leben? Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist eine große Tugend. Diese Ich-Stärke. Ich will, ich kann mit Gott. Mit Gott kann ich. Der Gläubige, er kämpft für sich. Er kämpft nicht gegen die anderen, er kämpft für sich. Wir sollen unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen, steht es in der Bibel. Wir sollen für uns arbeiten. Und Wenn wir satt sind, wenn wir stark sind, dann können wir an anderen weitergeben. Du verausgabst dich, du machst dich kaputt, wenn du nur für andere da bist und für dich selber nichts tust. Der Apostel Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verwerflich werde und selbst das Ziel nicht erreiche? Was nützt es, wenn ich die ganze Welt gewinne, sagt Jesus, und schaden die an meiner Seele? Deshalb diese Ich-Stärke. Das ist die wahre Stärke. Ich-Stärke. Also, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet das Leben, das ich euch gelehrt habe, sagt Jesus, verwirklichen. Was ist der Glaube? Wahre Gläubige, jetzt bitte halte ich fest, sind zähe Menschen, sind ganz zäh. Wie so alter Ochse. Zähigkeit, das ist Glaube. Weißt du, ich lasse mich nicht untergehen, ich mache weiter. Edison, bevor er Kautschuk erfunden hat, hat 17.000 Patentversuche gemacht, bis er endlich die Entdeckung gemacht hat für diesen Kautschuk. Und wir müssen uns zäh stellen, immer wieder nicht aufgeben, weitermachen. Irgendwann werde ich das Ziel bekommen. Ausdauer ist etwas ganz Wichtiges. Auch wenn man gesund werden will, da musst du zäh werden. Einfach arbeite an deiner Gesundheit. In der Bibel heißt es, Offenbarung 21, Vers 8, Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Menschen, die Angst haben, die keine Ausdauer haben, keine Geduld haben, die keine Selbstbeherrschung haben, die keine Ich-Stärke besitzen, Ich-Stärke, Selbstbeherrschung und so weiter, die fallen durch. Die fallen durch. Die größten Segnungen werden immer die Menschen bekommen, die die Prüfung bestanden haben. Ich habe es geschafft. Jetzt mit Gottes Hilfe. Und wir brauchen Erfolgserlebnisse. Und ich ermutige dich, wie schaffe ich Erfolgserlebnisse, wie mache ich Erfolgserlebnisse? Setz nicht zu hohe Ziele, setze ganz kleine Ziele, erwarte wenig. Und dann wirst du, wenn du was Kleines erlebt hast, was Bescheidenes, was Einfaches, ich habe es geschafft. Du kennst ja das Märchen 7 auf einen Schlag. Da stehst du dann, der hat 7 Fliegen auf einen Schlag erschlagen. Und das hat dann sein Gürtel geschrieben, 7 auf einen Schlag. Und überall, wo er hinkam, 7 auf einen Schlag hat er erschlagen. Du musst nicht sagen, was du erschlagen hast und wie viel du erschlagen hast und wen du erschlagen hast. 7 auf einen Schlag. Weißt du, wir müssen, und dann steigern wir den Schwierigkeitsgrad immer mehr und mehr. Und wenn du schon einen Hügel erklommen hast, dann kannst du auch den zweiten, den dritten und vierten Berg und dann ein Tausender mal erklimmen und ersteigen. Aber zuerst einmal musst du anfangen, mal wenigstens die Treppen steigen. Mal dich aufmachen und dein Ziel, ein kleines Ziel erreichen. Und Gott segnet die kleinen Etappen in deinem Leben. Und dann passiert der Glaube, dass der wächst. Unser Glaube muss wachsen. Das haben wir nicht in der Wiege mitbekommen. Wir müssen den Glauben, so wie man die Sprache lernt, so muss man auch den Glauben erlernen. Sich einüben in diesem Glauben. Gott hat uns mal eine Botschaft gegeben, je größer das Opfer, desto größer auch die Flamme. Versteh mal, schütt mal, mach einen großen Haufen Reisig oder was auch immer ist, oder was du auch opferst, dann umso größer der Haufen ist, umso größer ist auch die Flamme. Sei nicht bescheiden, mach die großen Ziele, steck die großen Ziele, aber zuerst einmal in den Kleinen treu sein, in den Kleinen sich bewerben. Wir sind von Gott bestimmt, als Überwinder zu sein. Und das ist Glaube. Geh deinen Glaubensweg konsequent, sich nicht aufzugeben, nicht hinzuwerfen, nicht wegzulaufen, wenn es schwierig wird, wenn Spannungen kommen, wenn es mal Stillstand ist, wenn kein Wind weht, verstehst du, trotzdem einfach wissen, es geht weiter, es wird weitergehen. Glaube ist einfach, in jeder Lage zurechtzukommen, auch wenn es mal ungünstig ist, wenn mal die Mittel fehlen, wenn man keine Lust hat, wenn der Widerstand da ist. Einfach, ich mache weiter und vielleicht muss ich einen Umweg machen, vielleicht muss ich mal einen Rückzieher machen und dann wieder einen neuen Anlauf nehmen, immer wieder versuchen, und das ist Glaube, gehe im Glauben, mach immer wieder Versuche. Wir sind bestimmt zum Aushalten, und hör, auch die Schmerzen muss man aushalten manchmal und die Zähne zusammenbeißen und sagen, mit Gott schaffe ich, lieber Heiland, hilf mir, oh, verstehst du, und dann, wir können stöhnen, aber aushalten müssen wir. Jesus hat auch dieses Widersprechen gegen sich erduldet. Wir sollen von Jesus lernen. Im Geist wandeln heißt auf Gott schauen, sich selbst vertrauen, Ich-Stärke entwickeln. Im Glaubenleben heißt es immer weitergehen, nicht stehen bleiben, mit sich selber wachsen. Als ich klein war, sagt Paulus, habe ich wie ein kleiner Mensch gedacht. Als ich größer wurde, habe ich wie ein Erwachsener gedacht. Also mit Der Glaube muss mit mir wachsen, mit meiner Kraft, mit meinen Fähigkeiten. Werde ein Realist, das ist Glaube. Du siehst die Fakten, du siehst, das ist so, und du sagst, jetzt mit Gottes Hilfe werden wir die Nuss knacken. Werden wir die Sache angehen, mit Gottes Hilfe. Denn du selbst bist schwach, du selbst bist unfähig, du selbst kannst nicht, auch wenn du noch so viel Ich-Stärke hast. Deine Stärke muss vom Herrn gestärkt werden, deine Ich-Stärke. Und dann erst, weißt du, wenn der Herr dir unter die Flügel greift, dann kannst du dich aufschwingen und auffahren wie ein Adler. Der Glaube, der sieht hinter den Kulissen, hinter dem Vorhang, der Glaube weiß, das ist nicht alles, was ich hier habe. Das ist nicht alles, was ich gerade tue. Das ist nicht alles, was mir passiert oder was ich erreicht habe. Es gibt immer noch mehr. Und wenn du richtig glaubst, du weißt, oh, ich habe ein hohes Ziel. Das hohe Ziel ist im Himmel. Weißt du, wir sollten nicht irdische Ziele verfolgen, sondern himmlische Ziele. Aber die irdischen Ziele sind nötig für die himmlischen Ziele. Die sind wichtig, dass wir die Ziele, diese irdischen Ziele uns setzen und sagen, ich will dort und dorthin kommen. So Gott will und wir helfen und wir leben. So ist der Gläubige, der Glaubende sieht immer mehr. Er hat Überblick, er sieht drüber hinaus. Er weiß auf der anderen Seite von dem Berg, vom Ozean oder was es auch immer ist, da ist eine ganz andere Welt. Und für uns ist nach dem Leben, geht das Leben erst richtig los. Weißt du, ich habe eine Predigt und ich freue mich, diese Predigt halten zu dürfen. Am 11. November wird es sein. Freitag, der Tag, an dem wir sterben. Der Tag, an dem wir sterben. Wir verlassen alles hinter uns, wir lassen die Krankheit hinter uns, wir lassen die Kämpfe hinter uns, wir lassen die Sorgen hinter uns, wir lassen den Kummer hinter uns, wir lassen die ganzen dummen Menschen hinter uns, die uns beleidigen, kränken und schwächen und runterziehen. Wir lassen alles hinter uns und wir stehen vor Jesus. Das ist der schönste Tag. Wird der schönste Tag sein, also für mich auf jeden Fall. Denk, was du denken willst. Aber ich schaue auf Jesus und ich weiß, der schönste, der beste Tag wird sein, an dem ich mein Handwerkzeug aus der Hand lege, die Kanzel verlasse und bei Jesus bin. Und dann dienen mir die Engel, dann sitze ich auf dem Thron, dann werde ich mit Christus regieren. Hier wurde ich beherrscht und kontrolliert und dirigiert und was weiß ich, was alles mit meinem Leben passiert ist. Und dort werde ich herrschen, weil ich hier treu war, weil ich mich hier bewährt habe. Und Glaube ist Bewährung. Hier unten müssen wir uns bewähren, das ist die Zeit. So, im Glauben leben heißt, nicht auf die anderen zu schauen, sondern auf das Ziel zu blicken und sich auf das Ziel zu konzentrieren. Und auf das Unsichtbare, nicht nur auf das Sichtbare. Das Sichtbare vergeht, das Sichtbare ist nicht alles. Auch hier, guck mal, ich spreche hier ohne Kabel, aber wir sind per Funk miteinander verbunden, mit dem der Sender, mit dem Empfänger. Und genauso hier in diesem Raum gibt es so viele Wellen, Radiowellen, Fernsehwellen, jetzt mit deinem Smartphone, das funktioniert auch irgendwo, verstehst du? Das sind so viele unsichtbare Wellen. Wir leben in einer Welt umgeben von lauter Schwingungen, von lauter, ja, atmosphärische Dinge, von denen wir gar keine Ahnung haben. Das, was wir hier bisher kennen, ist nur ein kleiner Prozentsatz. Aber irgendjemand kam drauf und sagte, so funktioniert es. Und wir schauen nicht auf das Sichtbare allein. Da wären wir die ärmsten Menschen, wenn wir nur das Sichtbare hätten. Aber ich freue mich, dass wir heute schon in der Technik so weit sind, dass wir per Funk mit Japan sprechen dürfen und Leute in Japan und irgendwo anders auf der Welt. Und ist das ein Geheimnis? Weißt du, wir brauchen andere Sinne als nur das, was ich sehe, das glaube ich. Und weißt du, ein Pfund Rindfleisch gibt eine gute Gulaschsuppe. So denken viele, aber das ist nicht alles. Wir haben eine andere Wahrnehmung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt zum Beispiel. Das weiß ich und deshalb, ich gebe mich nicht auf. Mein Bewusstsein, mein Glaube blickt durch den Horizont, durch die Begrenzung, durch meine Kleinkariertheit. Glaube ist, ich springe über meinen Schatten und mache weiter mein Leben. Gehe im Glauben ist meine Botschaft. Lebe im Gottvertrauen. Lebe als ein Königskind. Lebe fest in der Überzeugung, mein Gott hat alles unter Kontrolle. Und er ist mein Vater. Ich bin sein Kind. Werde von Gott geliebt. Und jetzt noch etwas, lass dich als Gotteskind nicht gehen. Entweder bist du ein Kind Gottes, bist ein Königskind, bist ein Prinz oder bist es nicht. Oder Prinzessin. Verstehst? Wir sind Königskinder, wir sind Begnadigte. Wir haben das Wort Gottes in uns. Und wir wissen, meine Bestimmung ist der Thron, ist die Herrlichkeit, ist der Himmel, ist das ewige Leben. Und ich lebe für den Thron und ich bin jetzt in der Übung. Ich existiere. Und ich teste meine Fähigkeiten aus. Und Glaube ist, dass man seine Fähigkeiten austestet. Wie weit kann ich gehen? Wie weit ist es möglich? Wie weit kann ich mit Gott Schritt halten? So lebe als ein Königskind, als Kind Gottes. Das ist noch mehr als Königskind. Gehe im Glauben. Vertraue der Liebe Gottes. Er liebt mich. Er ist treu und ist zuverlässig. Er sorgt für mich. Und er ist mein Vater. Und sein Wille geschieht an meinem Leben. Das ist toll zu wissen. Sein Wille geschieht an meinem Leben. Das ist Glaube. Dass man sagt, das, was jetzt in meinem Leben passiert, was Gott zulässt, das ist das Allerbeste, was mir je passieren kann. Du bist sein Kind. Und jetzt hört, wenn du sein Kind bist, ist er dein Vater und er ist für dich verantwortlich. Der Vater ist für sein Kind verantwortlich, dass es eine Ausbildung bekommt, dass es Essen und Obdach bekommt und Schutz bekommt. Der Vater, dein Gott, ist dein Vater und er ist für dich verantwortlich. Und das ist Glaube. Ich weiß, euer himmlischer Vater gibt, was ihr braucht, sagt Jesus. Gott will nicht deine Traurigkeit, deine Bedrücktheit. Gott will nicht deine Niedergeschlagenheit. Er will, dass seine Kinder Spaß haben, dass sie glücklich sind, dass sie tanzen, jubeln und jauchzen. Lebe im Glauben. Gott ist ein lustiger Gott. Du sagst, Bruder Matthäus, aber er ist heilig. Ja, er ist heilig, aber er ist fröhlich. Denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und als der verlorene Sohn nach Hause kam, dann sagte er, Jungs, jetzt macht Musik ein bisschen. Da kommt das Mastkalb, jetzt wird geschlachtet. Jetzt machen wir ein Fest. Der Junge war tot und ist lebendig geworden. Glaube ist, dass du Heiterkeit hast, dass du Freude am Leben hast. Lebe kein Bettlerleben, kein armseliges Leben, kein bedrücktes Leben. Lebe ein entspanntes, fröhliches Leben. Das ist Glaube. Lebe im Glauben. Nicht immer traurig. Ach, ich muss so viel leiden. Ich habe so viel Schmerzen. Ich habe so viele Probleme. Nein, mach aus deinen Problemen Projekte. Aus deiner Krankheit mach Gesundheit. Und sagt, was will mir die Krankheit sagen? Was zeigt sie mir? Was soll ich machen? Was soll ich unternehmen? Heiterkeit, Fröhlichkeit, das ist Glaube. Sprüche 17, Vers 22. Ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder vertrocknen. Verstehst? Plötzlich, dein Skelett funktioniert nicht mehr, deine Gebeine, deine Arme funktionieren nicht, weil du so traurig bist, du bist schlapp. Weißt du, schlapp, man lässt sich gehen, man hat keine Lust zum Leben. Lebe ein Leben der Freude. Gib und tue nichts mit Verdruss, sondern mit Freude. Ich will singen dem Herrn, ich will loben den Herrn, ich will predigen vom Herrn, ich will zum Herrn beten, ich will dem Herrn danken. Tu nichts mit Verdruss. Wenn du mit Verdruss machst, ist vorbei. Das kommt bei Gott gar nicht an. Gott sagt, diese Klagelieder, diese Klagegesänge, die will ich gar nicht hören. Klatscht in die Hände, ihr Bäume, jauchzt und jubelt. Was du tust, das tue mit Freuden. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Du sollst tanzend dein Opfer nach vorne bringen und sagen, danke Herr, ich darf, auch wenn es nur 1 Euro ist, ich darf dir so viele geben. Manche verdienen, in der dritten Welt verdienen manche Leute nur 1 Euro am Tag. Verstehst du? Und du darfst jetzt heute 1 Euro geben. Ist das nicht viel? Ist das nicht Gnade? Preis Gott. Tut mit Freuden, sonst verdorfst du, sonst verbrauchst du dich selber, verarbeitest du und zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und was du gibst, das sollst du mit dem Herzen, fröhlichen Herzen geben. Herr, ich danke dir. Oh, hier hast du das, was du mir gegeben hast, wieder zurück mit Zinsen und Zinseszinsen. Unsere Werke sollen wir fröhlich tun. Wenn ich als Prediger traurig hier stehen würde und sagen, Geschwister, es ist so schwer, dem Herrn zu dienen, mir fällt nichts ein. Oder ich finde nichts in der Bibel. Weißt du, das wäre furchtbar. Aber ich diene Gott mit Freuden und schon Jahrzehnte. Lass die Leute, wenn die Leute zu dir kommen, lass es geben, glauben, wenn die bei dir waren, mit dir gegessen haben, dich berührt haben, dass sie mit Freude weitergehen und sagen, Mensch, ich habe hier Segen empfangen. Du hast eine Ausstrahlung gehabt. Du hast mich glücklich gemacht. Deine Worte haben mich aufgebaut. Jetzt kann ich wieder nach vorne schauen. Du hast mir zugehört. Du musst nicht viel tun. Du musst nur einen fröhlichen Geist haben und sagen, jawohl, 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 preis dem Herrn. Widersprich und du wirst nur Probleme haben. Sag jawohl, auch wenn es falsch ist. Jawohl, genieße, mach das Leben, gestalte dein Leben. Die Leute sollen fröhlich von dir gehen. Als der Kämmerer sich bekehrt hat, da heißt es nach der Taufe, da war noch pitschnass, und er zog fröhlich seine Straße weiter. Christen gehen ihre Straße weiter. Weißt du, die pfeifen, wenn sie im Auto sitzen und jubeln und singen. Ja. Entlasse die Menschen mit einer positiven Haltung. Bei dir habe ich was bekommen, das gibt mir Kraft, dass die Leute lächeln, dass sie Spaß haben bei dir, dass sie dich in einer guten Erinnerung haben. Nicht, dass sie sagen, Mensch, ich möchte die Begegnung mit dir und die Beziehung oder was war vergessen. Nein, dass die Leute sich gerne erinnern und sagen, Mensch, wann treffe ich dich wieder, wann können wir wieder mal telefonieren, wann kann ich wieder zu dir kommen und wann kochst du wieder oder machst etwas Nettes oder was weiß ich. Ihre Erinnerung, und das ist Glaube, lebe im Glaube, sammle die Schätze, die im Himmel sind. Die Menschen sollen sich an dich erinnern. Und wenn sie sich an dich erinnern, dann ist das ein Segen für dich. Das ist so Pluspunkte. Im Himmel schreiben die Engel, da steht ein Engel, der immer Notiz macht über dein Leben. Und wenn irgendjemand sagt, guck mal, ich bin bei Matthäus gesegnet worden, macht er wieder einen Strich. Ich bin bei Matthäus geheilt worden, machen sie einen Strich. Ich bin von Matthäus ermutigt worden, ein Strich. Und so ist so wichtig, dass du viele Striche hast. Und ja, das bringt dir Vorteil. Und das gestaltet dein Bild in der Ewigkeit. Weißt du, wir preisen Gott. Paulus schreibt immer wieder über die Philipper. Oh, ich bin so glücklich, dass ihr mir begegnet seid. Ihr Thessalonicher, ich bin so glücklich, ihr habt mein Leben so reich gemacht. Ihr habt, als ich im Gefängnis war, ihr habt meine Wunden gewaschen. Ihr habt mir was zu essen gegeben. Ihr habt mich unterstützt auf dem Weg in die Mission. Deine Begegnungen sollen Glücksstunden sein. Das ist ein Glaubenleben. Hinterlass Spuren. Hinterlass Spuren, wo du hingehst. Diene arme Menschen. Deshalb steht in der Bibel, wir sollen Almosen geben. Almosen ist was anderes als nur der Zehnte. Der Zehnte ist berechenbar. Der gehört in die Gemeinde. Da, wo du deine Predigt bekommst, da gehört auch dein Zehnte hin, wo du im Glauben gestärkt wirst. Aber Almosen, da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. So hinten, verstehst du? Und dann gibt's weiter. Und das sind, was bei Gott ankommt. Der Cornelius, da gab viele Almosen und da kommt der Engel runter und sagt, Cornelius, ich muss dir jetzt den Petrus schicken, dass du noch mehr bekommst, mehr Gnade, mehr Kraft. Gib Almosen. Ich werde nie vergessen, ich sehe da einen Mann immer wieder, wenn ich so meinen Hund ausgeführt habe, sehe ich, wie der niedergeschlagen ist und so Bettler läuft und sagt, und ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte heute noch irgendjemand Freude bereiten. Ich möchte irgendjemand glücklich machen. Und dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Was kann einem Bettler helfen? Und dann habe ich da 5 D-Mark-Stück, dann nehme ich so 5 D-Mark-Stück und lege hin und ich so, wusste, jetzt kommt er, jetzt habe ich den gesehen, da kommt kein anderer. Da kommt er und niedergeschlagen, guckt auf den Boden und dann sieht er dieses Silberstück auf dem Boden, bückt sich, guckt nach links, nach rechts und der ist total anders weitergegangen, als er gekommen ist und war niedergeschlagen, aber diese 5 D-Mark haben seine Seele erquickt. Und der ist ganz schnell, ganz forsch weitergegangen. Auch wenn ihr Bier oder Schnaps oder Zigaretten gekauft habt, das ist mir vollkommen egal. Aber ich habe seine Seele erfreut. 5 Sekunden, das hat gereicht. Und es war für mich so ein Bild, so ein Eindruck, dass ich bis heute es nicht vergessen habe. Und das sind bestimmt schon 30, 40 Jahre her. Weißt du, die guten Taten werden nicht vergessen, weil sie bei Gott angeschrieben werden. So, wir können entweder Segen oder Fluch sein, Vorbild oder Schandfleck. Es liegt immer an uns, was aus unserem Leben wird. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Weißt du, wir werden unser Ziel erreichen, wenn wir einfach bereit sind, Gutes zu tun. Natürlich sollen wir am allermeisten am Glaubensgenossen Gutes tun. Und du hast bestimmt Brüder und Schwestern und du findest welche, die sind arm, die sind schwach, die sind kränklich, die sind gebrechlich. Frag, wie geht's dir? Was machst du? Ruf jemand an. Und es tut den Leuten sehr gut. Im Glauben leben heißt Gottes Wege gehen, Gottes Traum erfüllen, Gottes Traum für unser Leben umsetzen. Was hat Gott über mein Leben gedacht? Denn ich bin eine Idee Gottes. Und eine tolle Idee sogar von Gott. Er hat mich wunderbar geplant, meine Familie, meine Umgebung, was auch immer ist. wir sollen einfach versuchen, was ist der Plan Gottes für mein persönliches Leben? Wie kann ich mein Leben mit Gottes Hilfe gestalten? Im Glauben zu gehen heißt, der Liebe Gottes zu vertrauen und die Liebe Gottes weiterzugeben. Das ist alles. Das ist kein großes Kunststück, verstehst du? Einfach die Liebe weitergeben. Gott ist Liebe. Und Glaube heißt zu wissen, Gott enttäuscht mich nicht, Gott bringt mich nicht in Schwierigkeiten, Gott bringt mich nicht im Elend, in Not, Gott stellt mich auf einen festen Grund und er gibt mir Boden unter die Füße, Gott quält mich nicht, Gott ist nicht grausam. Um den Weg Gottes zu gehen, brauchst du starke Nerven. Und das ist Glaube. Um Gottes Wege zu gehen, brauchst du starke Nerven. Nicht nur krabbeln und robben auf alle vier, nein, auf dem vierten Fuhrwerk sitzen und wissen, das Eis ist stark, es hat schon lange, mehrere Nächte hat schon gefroren, das Eis ist dick und ich komme mit meinem Gaul hier durch und mit meinem holzbeladenen Wagen durch. Ich quäle mich nicht. Gott enttäuscht uns nicht. Wie heißt es einmal in der Bibel? Wenn du Kind Gottes bist, wenn du Gott Vertrauen hast, Gott wird dich nicht enttäuschen. Wenn ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben. Und da sagt Jesus, wenn ein Sohn den Vater um Fisch bittet, wird er keine Schlange bekommen. Und wenn er um Brot bittet, wird er keinen Stein kriegen. Verstehst du, Gott täuscht uns nicht und Gott gibt uns nicht irgendetwas, sondern er gibt das, worum wir ihn bitten. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr es bedürft. Und das ist Glaube, ihr Vertrauen und Leben. Gott gibt mir, was ich brauche. Und ich muss nicht leiden jetzt. Weißt du, sein Sohn Jesus Christus hat für meine Sünden gelitten, für meine Fehler gelitten. Er hat alles ausgelitten. Ich muss mich nicht mehr quälen. Und ich darf nur dem Herrn vertrauen. Und das ist Glaube. Der Glaubensweg ist nichts für Weichlinge und Feiglinge und Menschen, die ängstlich und verzagt sind. Nein, Gott ist mein Vater, mein guter Vater. Wenn ich ihn bitte, gib mir mein Erbe. Er gibt mir mein Erbe. So wie der Vater des verlorenen Sohnes. Gottes Geist macht uns kühn, mutig, unerschrocken, eigenverantwortlich, wagemutig und forsch, flexibel, heldenhaft. Guck mal, David, schau sein Leben an. Er geht auf den Riesen zu, ist kleiner Bursche. Er ist nicht in der Rüstung vom Saul gegangen, nein. Er hat Gott vertraut und das ist Glaube. Geh im Glauben, geh auf deinen Riesen zu, mutig und entschlossen. Wer den Glaubensweg geht, der geht auf und dann singen die Leute auf der Straße, oh, Saul hat 1000 geschlagen und David hat 10.000 geschlagen. Und wie die Melodie auch gewesen sein mag und was für Schlage das auch war. Saul hat 1000 geschlagen, David hat 10.000 geschlagen und so ging das. Der geht auf, der blüht auf. Im Glauben leben heißt, durch Gott leben, sich an Jesus orientieren. Wie war Jesus? Wie war Jesus? Paulus hatte eine Jesus-Erscheinung und ich denke, das ist so wichtig. Gehe im Glauben, dass du nach der Offenbarung lebst, die Gott dir gegeben hat, von Jesus. Dein Horizont wurde gesprengt, Stück für Stück weit, bis es geweitet worden. Und verfolge diese Erscheinung, die Gott dir gegeben hat, konsequent weiter. Paulus hatte, wurde sein Charakter gebildet, nicht diese Missionsreisen haben Paulus ausgeführt. Nein, Paulus ist das geworden, was er durch die Gnade Gottes geworden ist. Es wird ihm schwer sein, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Weißt du, er war ein sturer Bock. Das war Paulus. Ja, wir denken, es war ein Heiliger. Nein, es war ein Rebell. Er hat sich wie ein Tier benommen. Er schnaubte. Weißt du, was Schnauben ist? So wie ein Ochse, verstehst du, und mit dem Fuß schabt. Das war Paulus. Schnaubte mit Mord und Drohen gegen die Jünger Jesu. Und sein Charakter ist geworden Stück für Stück. Durch Verfolgung, durch Schwierigkeiten hat er gelernt, von sich wegzuschauen, auf Jesus zu schauen. Und das ist Glaube. Wie sagt Paulus einmal? Er sagt nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Das war sein Leben. Weißt du, sein Leben war, als er zu Jesus kam, eine riesige Baustelle. Der war nicht perfekt. Er war Pharisäer von Pharisäer, so übertüncht. Alles nur Theater. Und jetzt kommt er zu Jesus, jetzt muss er ganz von vorne anfangen. Er ist blind. Er geht in die Wüste Arabiens, geht zurück nach Hause, nach Tarsus, lernt von den anderen, wird so langsam in den Dienst eingeführt. auch die Gemeinde in Antiochien, da wo die Brüder waren und wo sie Gott dienten. Weißt du, der lernt mit anderen zusammenzuarbeiten, anderen Christen. Das ist, wie man in Glauben geht, dass man mit anderen Christen zusammenarbeitet, mit anderen Brüdern und Schwestern. Da waren verschiedene Charaktere, Temperamente. Und hier bringt sich Paulus ein, gehe im Glauben. Das heißt, sich einzubringen in der Gemeinde in Antiochien. Da wird Paulus jetzt reingeholt. Arbeite zusammen. Denk nicht, du bist jetzt Doktor der Theologie. Du hast studiert, du bist ein Rabbiner. Aber die anderen sind auch da. Da war sogar ein Neger dabei. Verstehst du, lies mal, wer da mitgearbeitet hat. Und der andere war im Königshaus, war so ein Diplomat wahrscheinlich. Und die haben Gott gedient. Lernen, dich unterzuordnen. Das ist im Glauben zu leben. Sich unterzuordnen, einzuordnen, klein anzufangen. Ohne der Charakter, in dem Charakterentwicklung kann der Glaube nicht wachsen. Erst wenn dein Charakter sich so eingebracht hat und du bist drin, und aufgehört hast, Pharisäer zu sein, nur nach dem Äußeren zu gehen. Ja, weißt, wenn ich jeden Tag singen kann und in jedem Gottesdienst, was weiß ich, was machen kann und so weiter, wenn ich immer Zeugnis geben kann, wenn ich immer beten kann. Nein, bleib schön hinten und ordne dich ein. Das musste Paulus lernen. Und dann plötzlich sprach der Heilige Geist, sondert mir aus. Er wählt sie und schickt sie in die Mission. Jetzt sind sie reif. Viele Leute wollen Gott dienen und sie sind nicht reif, Gott zu dienen. Sind nicht so weit, noch nicht so weit. Hier, Paulus, Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und hat dann Briefe verlangt. Ich will noch nach Damaskus, da gibt es auch noch welche Verrückte, die müssen auch weg von der Bildfläche. Weißt du, der Heilige Geist hat ihn umgestaltet. Ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Das ist im Glauben gehen. Dass man im Leiden lernt, neu gestaltet wird, neu eingestellt wird, verändert wird und so weiter. Und dann wird aus Saulus ein Paulus. Dann ist diese große Revolution. Dann bekommt er plötzlich ein anderes Gesicht. Hier im Pergamonmuseum in Berlin, da ist eine Büste von Sokrates, dieses Doppelgesicht, Sokrates ist ein Doppelgesicht, aber das ist Folgendes passiert in Athen, da ist ein Gaukler und er sagt, wenn ich dich anschaue, ich kann dir genau sagen, was du für einen Charakter hast. Du bist ein Süfke, du bist ein Faulenzer, du bist ein Raubold und er konnte den Leuten so aus dem Gesicht lesen. Und dann hat ein Schüler von Sokrates die Büste von Sokrates unter dem Arm und sagt, und was kannst du von diesem Gesicht hier sagen? Dann sagte er, der ist ein Sturkopf, unbelehrbar, der ist Frauenheld und was weiß ich, was er alles so erzählt hat über das Gesicht, was er über die Büste, was er unter dem Arm hatte. Und Sokrates steht daneben. Und dann sagt der Schüler, Meister, sag doch was, das ist nicht stimmt. Dann sagt er doch, das ist alles wahr, was der sagt, bevor ich Philosoph wurde. Und genau so ist es. Weißt du, wenn wir unser Leben anschauen, wir sind wie Saulus, bevor wir Christus begegnet sind. Bevor wir Christus erlebt haben. Bevor Christus und der Heilige Geist uns umgestaltet hat. Und das ist das Große, dass der Heilige Geist uns umgestaltet. Und dass aus dem Saulus ein Paulus wird. Wer im Glauben lebt, lebt plötzlich nach dem Wort Gottes. Ich hab's vom Herrn empfangen. Und ich muss das tun, ich muss gehen, ich muss Gott gehorchen. Ich muss treu sein. Und ich darf vom Wort Gottes nichts wegnehmen. Und Geschwister, ist so wichtig. Wir müssen das Wort Gottes stehen lassen, wie es ist. Ob es uns schmeckt oder nicht, ob die Verpackung gefällt oder nicht. In Offenbarung 22, Vers 18, das sind die letzten paar Verse der Bibel, da heißt es, der Johannes sagt, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Der hat noch gar nicht gewusst, dass das Neue Testament geschrieben wird. Diese Weissagungen, die in diesem Buch, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm von den Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn er etwas wegnimmt, wird Gott von den Segnungen wegnehmen. Also wer den Glauben lebt, der nimmt all das, was Gott ihm zu sagen hat, was Gott gibt, was in seinem Leben passiert. Er stimmt mit dem Wort Gottes überein. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Er stimmt also mit dem, ja, wie Jesus war. Er versucht nicht, Jesus zu überholen. Er versucht, im Gleichschritt mit dem Herrn zu gehen. Er will so sein wie der Meister und dort sein, wo der Meister ist, Jesus Christus. Und er tut das, was der Meister getan hat. Er will so ein Ableger von dem Meister sein. Mein Vater hat Erdbeeren gezüchtet oder züchten wollen, hat auch wirklich welche Erdbeeren gezüchtet. Aber weißt du, wie er das gemacht hat? Der hat immer von so einem Ableger genommen und wieder einen Ableger und wieder einen Ableger. Von einer Erdbeere so viele Ableger, immer wieder angesteckt und diese in der Erde ein bisschen eingebuddelt, wieder ein Ableger. Und genau das ist es. Gott will dich als einen Ableger nehmen, dass du dich so entwickelst als ein Ableger von Jesus. Verstehst? Und dann kommst du in diese Erde, dann wächst du an und dann bist du deine eigenständige Erdbeere und dann gibst du wieder weiter dieser Ausläufer und dann wird wieder in die Erde gesteckt und dann wieder gibt es neue Ableger von dir, aber die gleiche Sorte, das gleiche Kaliber, die gleiche Art und die gleiche Weise, die gleiche Früchte, du gehst den gleichen Weg und das ist Gnade. Wer im Glauben lebt, wer im Glauben wandelt, der mit Jesus verbunden ist, der bringt den Saft, der in Jesus ist. Wie ein Weinstock und die Rebe, der bringt dann die gleichen Produkte. Paulus sagt, ich will die gleichen Ergebnisse haben, die Jesus gehabt hat. Ich will das Gleiche bewirken, was Jesus bewirkt hat. Ich will ihm gleichgestaltet werden. Wir sollen ihm gleichgestaltet werden. Vielleicht, dass wenn man dich sieht, muss man nicht nach Palästina gehen, in Jerusalem irgendwo und dann Jesus suchen. Nein, du siehst aus wie Jesus, du redest wie Jesus, du handelst wie Jesus. Das ist, lebe deinen Glauben aus. Im Glauben leben heißt es, auf gleicher Ebene, und jetzt halte ich fest, auf der gleichen Ebene zu leben, wie Gott ist. Wenn ich Herr Jesus war, wie der Heilige Geist, in der Herrlichkeit, im gleichen System, in gleicher Struktur, mit den gleichen Anlagen, so wie Gott ist. Du sagst ja, Bruder Matthäus, ist das zu viel? Nein, das ist nicht zu viel. Was sagt das Wort Gottes? Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das hat Gott gesagt, das hat Jesus gesagt. Das sagt der Heilige Geist heute noch. Das ist eine ganz große Herausforderung. Ich bin heilig und ich soll auch heilig sein. Im Glauben zu leben, was heißt das noch? Als ich so drüber meditierte und nachdachte, in der Nähe Gottes zu leben, in der Gegenwart Gottes zu sein, Gottes Wesen sich anzueignen, ihm gleichgestaltet zu werden und nicht nur mit Jesus kommunizieren, nein, damit ich mit Jesus kommunizieren kann oder mit Gott, ich muss auf dem gleichen Level sein, auf der gleichen Ebene. Paulus schreibt immer wieder, und die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, und wir sollten diese Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist haben, das ist im Glauben leben. Gott will, dass wir ihm ebenbürtig sind, ihm gleichgestaltet sind. Jesus sagt, wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und das, was ich bin, soll auch mein Diener sein. Und das heißt hier, sich Jesus anzupassen, auf seine Art, auf seine Weise, auf sein Äußeres. Es geht nicht, dass man sich profiliert, sondern so sein wie Jesus. Von hier bis in den Himmel. So sein, bis wir das Ziel erreichen. Und Gott ist anders als die Welt. Und seine Kinder sollen auch anders sein als die Welt. Das ist im Glauben leben. Nicht nur etwas für wahr halten. Ich glaube. Nein, ich lebe das, was ich glaube. Ich bin auf einer anderen Stufe als die anderen. Ich bin heilig, sagt Gott. Und ihr sollt auch heilig sein. Jesus kam in diese Welt, um dich und mich zu erlösen von der Menschlichkeit, von dem irdischen, zeitlichen, von der Sündhaftigkeit, von diesen negativen Veranlagungen in unserem Leben. Und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir sollen so eine Reflexion sein, so ein Spiegelbild von Jesus, von Gott, vom Vater im Himmel. So sein wie Jesus. Und dann einfach zeigen, worauf es wirklich ankommt, was wichtig ist. Und Gottes Wort zeigt uns, worauf es ankommt. Erfüllt zu sein von Gott. Einfach voll sein vom Geist. Werdet voll Heiligen Geistes. Und daraus folgt ein ordentliches Leben. Lebe im Glauben, ist mein Thema. Jesus zeigt uns, wie man ein gotterfülltes Leben lebt, eine reife, mündige Persönlichkeit ist. Gott braucht keine Roboter oder irgendwelche nur Schattenbilder. Nein, Gott will Menschen haben aus Fleisch und Blut, wie du und ich. Und er will Wesen haben, mit denen er eines Tages was anfangen kann. Wenn wir mal im Himmel sind. Im Glauben leben heißt es, im Bewusstsein Gottes leben. Ich weiß, Gott ist hier. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist Glaube. Das ist im Glauben leben, in der Erkenntnis Gottes leben. Gott kann alles. Gott hat alles in der Hand. Siehst du, der gegenwärtige Gott ist hier. Im Verständnis Gottes leben, ich verstehe Gott. Und viele Menschen verstehen Gott nicht. Deshalb heißt es in der Bibel einmal, mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis des Herrn zugrunde. Nicht nur an Erkenntnis, die haben zu viel Wissen. Wenn du heute die Christen anguckst, die wissen alles, aber die haben den Herrn noch nicht erkannt. Wer ist Jesus? Was ist Jesus? Was will er? Wenn du Gott nicht verstehst, dann kann der Teufel dich belügen und dir was vormachen. Und ich erlebe Katastrophen auch hier in Berlin. Es ist ganz schlimm manchmal. Weißt du, Leute, die beten und fasten, anstatt dass sie Gott erleben, erleben sie den Teufel. Warum? Wenn die Leute das falsch angehen. Weißt du, wenn du ohne Schutz, sogar beim Herrn Jesus kam der Teufel. Gegen Ende seiner Fastenzeit kam der Teufel. Und wenn Jesus nicht die Bibel gekannt hätte, wenn Jesus nicht in Gott gewesen wäre, wenn Jesus nicht seine Sendung gehabt hätte, der wäre gefallen. Lass die Steine zu Brot werden und spring vom Dach oder mach das und so weiter. Der hat den Teufel erlebt. Und so viele Christen erleben den Teufel und haben nachher am Schluss Depressionen. Deshalb, wenn du fastest, du solltest auch Begleitung haben, dass du in Begleitung fastest mit jemandem, wo er sich auskennt, unter Aufsicht. Du bist nicht in der Lage, Geister zu unterscheiden. Der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts und sagt, schau, das alles kannst du bekommen. Und dann bekommst du eine Gehirnoperation. Und dann bist du entsetzt, was ist mit mir los? Dann schüttelst du dich und stehen die Haare zu Berge. Wirst du komisch, flippst aus. Im Glauben zu leben heißt, in seiner Bestimmung zu leben, in seinem Rahmen zu bleiben. Wenn Gott dir sagt zu fasten, dann faste nicht, weil irgendjemand lehrt gerade und über Fasten predigt. Du musst auch vom Herrn empfangen, dass du fasten kannst, sollst. Und dann, dass jemand da ist. Es ist genauso, wenn jemand Drogen nimmt. Weißt du, wenn jemand LSD-Trip wirft und ihn niemand begleitet, dann springt er am Schluss zum Fenster raus. Wird verrückt. Und deshalb, wenn ein Süchtiger Drogen nimmt, braucht er Begleitung. Sonst geht er in die Irre. Und das passiert bei vielen Christen, wenn die Abendmahl selber machen, verstehst du? Abendmahl kann man nicht selber halten für sich. Es gibt Verrückte, die machen, ich halte für mich Abendmahl schon 3, 4 Jahre oder 10 Jahre. Das gibt's nicht. Abendmahl kannst du nur in Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern halten. Oder jemand kommt zu mir schon vor einigen Monaten, ich mache jeden Tag Fußwaschung. Ja, ich wasche mir auch meine Füße jeden Tag in der Badewanne. Aber du kannst nur jemand anders die Füße waschen. Jesus hat unser Beispiel gegeben, dass wir einander die Füße waschen, Johannes 13, und nicht, dass ich mir selber eine Fußwaschung mache. Das gibt's nicht. Mir kann jemand anders waschen. Und genauso, so fromme Leute, hier kam eines Tages jemand zu mir in die Kirche und sagte, Bruder Matutis, ich bin getauft. Habe ich gesagt, ja, wer hat dich getauft? Ich habe mich selber getauft, im Jordan. Verstehst du? Es ist Blödsinn, was die Leute, und das ist Mangel aus Erkenntnis des Wortes Gottes, die haben keine Ahnung und die machen Blödsinn und ich bin getauft. Die sind nicht getauft, die haben sich nur gewaschen. Die haben so ein Tauchbad gemacht. Aber das ist alles. Der Täufling braucht einen Täufer. Jesus kam zum Johannes den Täufer und sagt, ich muss von dir getauft werden. Leute, wir müssen die Bibel richtig lesen und verstehen. Und die meisten verstehen die Bibel nicht, weil sie nicht unter der Sucht, ich meine nicht nur des Heiligen Geistes, sondern unter Anleitung die Bibel lesen. Im Glauben zu sein, ist am richtigen Ort zu sein, in der richtigen Zeit, im richtigen Wort, das richtig verstehen, diese richtige Bedeutung zu haben. Im Glauben zu gehen heißt, sich an Gott festzuhalten und sagen, hier steht es geschrieben, Herr. Im Glauben zu leben ist, in den Frieden Gottes zu leben, in der Zustimmung Gottes zu leben. Das ist der Herr. Stell dir mal vor, selber Abendmahl sich austeilen. Da gehe ich zum Kühlschrank und mache Kühlschrank auf und esse und lass mich schmecken. Aber das ist kein Abendmahl. Abendmahl ist, Jesus brach das Brot. Da steckt so viel Botschaft drin. Er hat seinen Leib gegeben. Das ist mein Leib für euch gegeben. Da müssen wenigstens 2 Personen da sein, wenn sie Abendmahl feiern wollen. Aber nicht ich allein für mich. Vorwiegend alleinstehende Frauen machen das gerne. Abendmahl für sich auszuteilen. Nein. Im Glauben zu leben heißt es, im Gottes Wohlgefallen zu leben, im Einverständnis Gottes zu sein. Im Glauben zu leben heißt es, in der Gewissheit des Herrn zu leben. Und ich weiß, das ist von Gott. Ich habe es vom Herrn empfangen. Paulus sagt es, vom Herrn empfangen. Das war beim Abendmahl auch. Nicht nur für sich das Abendmahl da irgendwie essen. Es gibt eine Möglichkeit, aber weißt du, wenn ich zum Beispiel Krankenbesuch mache, ich nehme das Abendmahl manchmal mit und bringe das Brot der Person und sage, hier von der Gemeinde, das ist der Leib des Herrn, wir haben Abendmahl gefeiert und wir lassen dich teil, wenn du krank bist und schwach bist und sonst was. Aber das ist ganz was anderes, als wenn selber das auszuteilen, sich selber zu taufen, verstehst? Sich selber zu ölen, zu salben, sich selbst, das ist falsches Evangelium. Irgendwo jemand was aufgeschnappt und nicht verstanden, was es ist. Im Glauben zu leben, heißt es, Gott als Meister zu haben, als der einen anleitet, der einen führt, der einen zur Seite steht. Was ist im Glauben zu leben? Wahre Gläubige, die stehen nicht mehr unter dem Leistungsdruck. Ich muss jetzt 40 Tage fasten. Nein, ich muss es nicht. Ich darf es. Das ist ein Vorrecht. Und wenn es nicht geht, geht nicht. Und nicht alle können. Weißt du, ich würde einem Kranken nie sagen, du musst fasten. Ein Kranker macht sich kaputt, wenn er fastet. Wenn er Diabetiker ist oder sonst noch was. Oder nervlich nicht stabil ist. Ich würde jeden, der nicht stabil ist, abraten, hör auf zu fasten. Ess lieber kräftig und stärke dich. Aber weißt du, der Teufel kommt immer, wenn mein Körper geschwächt ist, wenn ich schwach ist. Und ich weiß selber, als ich gefastet habe, da ist der Himmel ganz nah und die Hölle ganz nah. Die Realität Gottes und der Satan. Das war bei Jesus so, das ist überall so. Weißt du, du begibst dich in eine Dimension, wenn du fastest und betest. Und da kannst du wahnsinnig werden, wenn du nicht aufpasst und den Verstand verlieren. So, der Gläubige, sie führen ein verborgenes Leben, ein unsichtbares Leben, wenn sie beten. Sie müssen nicht öffentlich beten. Der Gläubige geht in die Kammer, macht die Tür zu und redet mit Gott. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, vergilt öffentlich. Gläubige, der gläubige Mensch, und das ist, wie man im Glauben lebt, der lebt nicht im Schauen. Der Gläubige lebt nicht im Schauen, lebt nicht im Gefühl, lebt nicht in Eindrücken. Jesus sagt, Johannes 20, Vers 29 zum Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Situation ist hier ein bisschen anders gewesen. Also der Thomas sagt, ich kann nicht glauben, bis ich nicht meine Finger in seine Wunden gelegt habe. Der wahren Gläubigen ist das Sichtbare. Und jetzt bitte halte ich fest, das Sichtbare gar nicht wichtig. Dass jemand geheilt wird, dass ein Toter aufersteht, dass was weiß ich, Gold vom Himmel regnet. Das ist gar nicht nötig. Weißt du, der Gläubige, der wahre Gläubige achtet auf das Unsichtbare. Was ist in der unsichtbaren Welt los? Viele glauben nur, wenn sie was sehen, wenn sie was fühlen, wenn sie was bekommen. Ja, das war Gott. Nein, Glaube ist auch, wenn du was verlierst, auf was aufgibst, auf etwas verzichtest, das ist auch Glaube. Sogar mehr als das andere. Weißt du, viele glauben nur, wenn Jesus erscheint. So wie beim Thomas. Ich glaube nur, wenn ich Jesus sehe. Nein. Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Damit hört das Johannesevangelium auf. Und in diesem Evangelium ist Jesu Erscheinung nur eine Nebensache. Wir sollen aufhören, nach Jesus Erscheinungen und Heiligen Geist Ausgießungen Ausschau halten. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Verstehen wir das? Hier passiert der Glaube. Und Jesus sagt, ihr werdet mich nicht sehen. Jetzt hör mal in Johannes 20. Ihr werdet mich nicht sehen und selig sind, wenn ihr trotzdem an mich glaubt. Ihr werdet mich nicht sehen. Jetzt hört's auf. Ich gehe in den Himmel, sitze zur Rechten der Majestät Gottes. Wie viele ist das eine Provokation? Ihr werdet mich nicht sehen. Glaubt nur an mich. Und ihr werdet mich nicht sehen. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das ist mir ein Punkt. Geh im Glauben weiter. Das ist Wandeln im Glauben. Glaube ist, Jesus einfach vertrauen, dass er da ist. Er hat gesagt, sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen, aus, vorbei. Der ist da. Ich muss nicht die Knöpfe abziehen. Da oder nicht da. Er ist da. Der Glaube ist einfach eine Verheißung. Weißt du, das versteht nur einer, der selbst im Glauben lebt. Der Heilige Geist ist bei mir. Und zwar nicht nur gelegentlich, wenn ich mich gut fühle, wenn ich 100 Chorusse gesungen habe. Der Heilige Geist ist bei mir ewiglich, wenn ich krank bin, Kopfschmerzen habe, Bauchschmerzen habe, Fußschmerzen habe, Egal welche Schmerzen, der Heilige Geist ist ewiglich bei mir. Selbst in der Stunde meines Todes, er nimmt mich und trägt nach Hause. Jesus sagt, selig sind die, die mich nicht sehen und doch leben, als mich gebe. Und doch leben, eine andere Übersetzung, als mich gebe. Selig sind die, die sich so benehmen, die wissen, Jesus ist da. Hör mal, Glaube ist, jetzt bitte halt dich fest, wenn du Jesus kennst, so tun als ob. So tun als ob. Weißt du, was das bedeutet? Glaube, tu einfach mal so, als ob Jesus das dir persönlich gesagt hätte. Du hast es schwarz auf weiß aus der Bibel. Mach dich nicht verrückt, wenn Sorgen auftreten. Er hat gesagt, alle deine Sorgen werf auf mich und ich sorge für dich. Und dann sagt Jesus, lernet von den Vögeln. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie fliegen, sie haben so einen leichten Flug. Schaut die Lilien im Tale an. Wenn du traurig bist, soll ich dir sagen, was du tun sollst, nach dem, was die Bibel uns lehrt, so tun, als du im Lotto gewonnen hättest. So tun, als du ja, Engel geworden bist. Tu es einfach so, als ob. Tu einfach mal so, als Gott dich hört, wenn du betest. Und das ist genau das im Glauben. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. So tun, als ob der liebe Gott steht vor mir. Halleluja, preis Gott. Und jetzt rede ich mit ihm. Und er ist da. Er ist da. So tun, als ob er mich sieht. So tun, als ob er mich heilt. So tun, als ob er mich befreit. Finde heraus diesen Osterglauben, was das ist. Wie jener Thomas. Thomas war nicht dabei. Thomas war nicht dabei, als Jesus kam das erste Mal und die Gemeinde besuchte, diese 11 Jünger besuchte. Er war nicht dabei. Er hat sich irgendwo eingekapselt. Er hat die Verbindung zu Jesus verloren. Wir haben gehofft und wir haben gewartet, aber es ist alles nichts geworden. Er wollte sogar mit Jesus sterben. Der Thomas wollte sogar mit Jesus sterben. So stark war sein Glaube. Aber als es darauf ankam, der war nicht da in der Versammlung. Er hat seinen Glauben verloren. Aber Jesus gibt diesen Ex-Jünger die Hoffnung nicht auf. Da heißt es weiter in meiner Bibel, 8 Tage darauf waren die Jünger wieder in dem Raum und Thomas war bei ihnen. Da hat er gedacht, ich muss doch mal in die Versammlung gehen. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn du nicht im Glauben oder den Glauben verlierst, nicht im Glauben bist, dass du von der Versammlung fern bleibst. Das ist, worauf der Teufel angelegt hat. Bleib zu Hause, bleib im Bett, bringt dir sowieso nichts. Es hilft dir sowieso nicht. 8 Tage darauf waren die Jünger wieder beieinander in diesem Raum und Thomas war bei ihnen und darauf kommt es an. Thomas blieb bei den Menschen, die auch wie er mal enttäuscht waren. Der Thomas blieb bei den Menschen, die er kannte, mit denen er zusammen war, mit denen er mal Jesus erlebt hatte, Jesus hörte, mit Jesus diente oder Jesus diente. Er war mit den Leuten, die Jesus erwählt hatte, er war wieder mal dabei, ausnahmsweise. Und meine Botschaft ist, geh im Glauben, lauf nicht von deinen Geschwistern, von deinen Brüdern und Schwestern weg. Der ist so wichtig, in der Familie Gottes zu bleiben. Thomas war am Sonntag wieder bei den anderen im Gottesdienst und da war Jesus. Und plötzlich geht Jesus auf ihn zu und sagt, Thomas, und genau das, was es Thomas den anderen erzählt hat auf der Straße, um die Ecke, ich kann nur glauben, wenn ich seine Wunden berühre. Thomas war wieder mit anderen zusammen. Als alleinstehender Einsiedler ist es unmöglich, Osterglauben zu erleben. Erst wenn wir zusammen sind und Jesus sagt, wo 2 oder 3 zusammen beieinander sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Im Glauben leben. Die Gegenwart Jesu ist da, wo Geschwister zusammen sind. Weißt du, auch wenn sie entmutigt, enttäuscht und aus Angst vor den Juden sich verstecken, das Zusammensein mit anderen Glaubensbrüdern und Schwestern ist so wichtig. Wenn wir uns von Menschen trennen, von Brüdern und Schwestern trennen, von Kindern Gottes trennen, trennen wir uns von Gott. Ist schrecklich, aber es ist wahr. Wenn du dich von Brüdern und Schwestern trennst, trenne dich von deiner Familie. Und was hast du? Du hast niemand mehr. Du trennst dich von der Liebe, von der Hoffnung, von den Glauben, von den Gaben. Und das alles wurde zum allgemeinen Nutzen gegeben. In meiner Bibel heißt es, die Gaben sind nicht für mich. die Gaben der Weissagung und Prophezeiung und so weiter. Manche Leute sagen, ich habe die Gaben. Nein, die Gaben werden gegeben zum allgemeinen Nutzen. Zungensprache ist nicht für mich, sondern Zungensprache ist die allgemeine Gabe. Dass wir, der eine spricht in Zungen, der andere legt es aus, die Prophezeiung. Lies mal 1. Korinther 14, Gebrauch der Gaben. Jesus, der Auferstandene, er kommt zu seinen Freunden. Thomas, der Zweifler, wurde wieder in der Gemeinschaft hineingenommen, in die Realität Jesu. Und dann sagt er, mein Herr, mein Gott, mein Herr. Verstehst du? Dann braucht er gar nichts mehr. Aber das ist Osterglaube. Thomas erlebt hier die Kraft des Glaubens, als er wieder in der Versammlung war. Verlasst nicht eure Versammlung, steht in der Hebräerbrief einmal, wie es einige zur Gewohnheit machen. Ja, ich brauche nicht, ich brauche es nicht. Du brauchst es. Du brauchst die Gemeinschaft der Heiligen. Auch wenn sie ganz komisch sind. Die Heiligen sind komische Menschen. Und jeder ist anders. Verstehst du? Und nicht alle sind gleich. Verstehst du? Der eine Heilige ist so, der andere Heilige ist so. Aber wir sind alle unter der Gnade Gottes. Jesus hätte dem Thomas auch im Wald erscheinen können oder auf dem Berg oder im Bett. Nein, er erschien ihm in der Kreis der Jünger, seiner Gemeinde, die er erwählt hat. Das Wissen allein, und jetzt kommt, Glaube ist nichts Wissen oder Hoffen macht viele zum Narren. Nein, Glaube ist mehr als nur Wissen und hat mit Wissen überhaupt nichts zu tun. Es sind Herzensangelegenheiten. Wie heißt es in der Bibel? So du mit dem Herzen glaubst und dem Munde bekennst, mit dem Herzen musst du glauben, nicht mit dem Kopf. Mit dem Kopf wirst du vieles nicht verstehen und musst auch nichts verstehen. Ich weiß auch nicht, wo kommt der Sturm her. Aber irgendwo kommt er aus der Decke halt oder aus der Steckdose. Ich weiß nicht, von welchem Kraftwerk. Verstehst du? Ist auch gar nicht wichtig, dass ich das weiß. Hauptsache, der Sturm ist da, die Kraft ist da. Das Wissen allein reicht nicht aus für den Glauben. Kaiphas, Judas, Pilatus wussten genau Bescheid, wer Jesus ist. Die wussten, wer Jesus ist. Die wollten es nur nicht wahrhaben. Und sie haben ihn trotzdem abgelehnt, obwohl sie genau wussten, wer und was Jesus ist. Glaube hat absolut für mich persönlich nichts mit dem Wissen zu tun. Glaube ist eine Beziehung zu einer Person, zu der Person Jesus Christus. Eine Zugehörigkeit zu Jesus Christus, zu der Familie Gottes. Glaube ist ein inneres Sehen, eine innere Wahrnehmung. Ich nehme wahr, Jesus lebt. Er ist lebendig. Zwei können äußerlich dasselbe sehen und doch ist die Wahrnehmung ganz verschieden. Der eine nimmt es wahr und der andere nimmt es nicht wahr. Zwei sehen das gleich, deshalb das Herz ist ausschlaggebend. Den Glaubenden, weißt du, dem kannst du Argumente bringen, wenn er weiß, mein Erlöser lebt. Teufel, du kannst mir einen Puckel runterrutschen, du kannst mir nichts anrichten. Seine Erfahrung, deine Leute können seine Erfahrung widerlegen mit Argumenten, ihn erschüttern. Durch Schwierigkeiten kann der Teufel machen, was er will. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Glaube. Er weiß, das, was ich erlebt habe, ist wahr. Der wahre Gläubige lebt aus Überzeugung. Und das ist, er weiß innerlich. Ich kann es nicht erklären. Ich muss auch niemand erklären. Deshalb, wir sollen auch aufhören, jemandem den Glauben zu erklären. Du kannst erklären und erklären und erklären und er wird es doch nicht verstehen. Das ist eine Geisteshaltung. Weißt du, du bist, wenn du glaubst, nüchtern, besonnen, kühl. Die Jünger, sie wussten, da konnten jetzt die Juden erzählen, was sie wollten. Die wussten, Jesus ist nicht gestohlen, Jesus ist nicht nach Indien ausgewandert, Jesus ist auferstanden und ist heimgegangen zum Vater. Sie wussten. Und wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört, gesehen und betastet haben. Das ist Glaube. Die Apostel gaben mit großer Gewissheit, mit großer Überzeugung Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Sie waren sicher ihres Heils, sie waren sicher der Offenbarung, der Erscheinung, der Erkenntnis, der Erfahrung, was sie gemacht haben. Sie waren so hundertprozentig sicher. Petrus und die Elf traten auf. Sie wussten, von wem sie hatten auch später, der Apostel Paulus und die ersten Christen, sie wussten, von wem sie gelernt haben. Sie wussten, was sie erlebt hatten und sie blieben dabei. Sie wussten ganz genau, von wem sie was übertragen bekommen haben. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 14 und folgende Verse. da schreibt Paulus an dem Timotheus, also die dritte Generation oder die vierte Generation, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt es, von wem du gelernt hast. Und das andere noch, dass du vom Kind auf die Heilige Schrift kennst und bist unterwiesen. Das, diese Heilige Schrift, das Wort Gottes, kann dich zur Seligkeit und zum Glauben an Jesus Christus führen. Warum heutzutage so viel Verwirrung in der Christenheit ist, weil die meisten nicht wissen, von wem sie gelernt haben. Und weil sie die Schrift nicht von Anfang an gelernt haben. Also von Kindesbeinen an, hier von der Mutter und der Großmutter. Du weißt, von wem du gelernt hast. Paulus gab das weiter. So viele Christen haben heutzutage so viele Hirten, so viele Lehrer, so viele Mietlinge. Der eine sagt es so, der andere sagt es so, der Bischof sagt so, der Priester sagt so, der Papst sagt so, sagt so. Hebräer 13, Vers 9. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Und der Glaube kommt aus dem Herzen. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Und welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen niemand einen Nutzen hat und leben kann. Wahre Gläubige haben ein festes Herz, ein starkes Herz, ein gläubiges Herz. Lebe im Glauben, lebe nach dem Glauben, das ist meine Botschaft. So viele sind, so viele Schulen, so viele Gemeinden durchlaufen, von den Esoterikern was abbekommen, von den Spiritisten was abbekommen, von der katholischen Kirche was abbekommen, von den Protestanten was abbekommen, von Baptisten was abbekommen, von den Pfingstlern was abbekommen, was weiß ich. Und von allem so Mischmasch. Und dann gibt es religiösen Eintopf. Und ich sagte, überall färbt man ab. Und ich denke, es ist so wichtig, bevor du etwas tust und unternimmst, dass der Christ in die Quarantäne kommt. Weißt du, was das ist? In der Isolationsstation und zuerst mal alles vergisst. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Ich achte für alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Das ist ganz arg wichtig. Du kennst die Heilige Schrift von Anfang an. Und der Glaubende, der so überzeugt ist, so felsenfest ist, der lässt sich nicht manipulieren. Oder der lässt sich nicht verführen. Ich kenne so viele Christen, auch hier, die durch meine Gemeinde gelaufen sind. Weißt du, da begegnen sie irgendwo auf der Straße Jehovas Zeugen. Ja, das sind auch Christen. Die lesen auch aus der Bibel. Aber die glauben nicht an den Christus der Bibel. Die glauben nicht an Wiedergeburt. Die glauben an so vieles nicht. Die glauben nicht mal an Jesus Christus. Jesus Christus ist für sie der Engel des Herrn. Aber er ist der Herr, Halleluja, nicht nur ein Engel des Herrn. Und es gibt in keinen anderen Namen Heil und Seligkeit als in dem Namen Jesus. Das ist die Botschaft und nicht Jehova oder weiß ich sonst noch was. Aber die werden so verführt. Ja, das sind auch Christen. Moslems sind auch gläubige Menschen. Schau doch die Moslems an, die beten mehrmals am Tag. Und die preisen Gott aller Wills. Der glaubt, der ist seiner Meinung gewiss. Er weiß, an wen er glaubt. Er weiß, was er glaubt. Er weiß, wem er dient. Er weiß, wem er vertraut. Er weiß, wer ihn führt. Und er kann es ganz genau unterscheiden, das ist ein falscher 50er. Und es gibt so viel, auf dem religiösen Bereich gibt es so viel Falschgeld. So viel Falschgeld. Jeder macht so seine eigene Druckerei auf und druckt sein Geld. Wahre Gläubige sind ihrer Sache sicher. Sie lassen sich nicht verunsichern. Weißt du, das, was du erlebt hast, wenn du einmal deine Finger verbrannt hast, dann braucht man dir nicht mehr sagen, pass auf, die Platte ist heiß. Du hast deine Erfahrung gemacht. Du hast mal Blasen gehabt, verstehst du? Ja, das hat dir wehgetan. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Selig sind die. Und mir geht es um die Seligkeit. Was nützt es? Du hast so viel Wissen und du bist nicht selig, nicht glücklich, nicht, ja, dir fehlt was. Selig sind, die wissen, was sie glauben. So würde ich übersetzen. Selig sind, die wissen, was sie glauben, die ihren Herrn kennen und nicht nur von Hören und Sagen, sondern aus erster Hand. Aus erster Hand eigene Erfahrungen mit dem Herrn. Selig sind, die nichts sehen und doch. Schau, die Eva wurde verführt. Mir tut die Eva leid. Und die Eva wurde verführt, weil sie ohne dem Adam in den Garten spazieren ging. Da kam die Schlange. Verstehst du, ein wunderbares Tier. Intelligentes Tier, kann sogar sprechen. Und Adam ist nicht verführt worden. Warum? Weil Adam aus erster Hand wusste, ihr dürft von allen Bäumen essen, bloß hier von diesen beiden nicht. Die Eva wusste nur aus zweiter Hand, vom Hören und Sagen, was der Adam erzählt hat, du, wir dürfen von allen Bäumen essen, aber bloß nicht von diesen zwei da. Also da muss man einen großen Bogen machen. Und genau im Glauben, was du aus zweiter Hand weißt, das kann dir genommen werden, kann der Teufel dir ausreden, kann dir was vormachen. Deshalb kenne ich Jesus aus erster Hand. Das ist so wichtig. Aus erster Hand. Weißt du, wenn du das kennst, dann kann der Teufel, die Schlange, dir nichts vormachen. Überhaupt nichts. Jesus, und das war, warum Jesus die Prüfung in der Wüste, in der Versuchung bestand. Du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Da wusste er ganz genau. Weißt du, der Teufel reißt Bibelstellen auseinander und passt so an. Da sind immer wieder nur Bibelstellen zusammengereimt. Am Schluss des Johannes-Evangeliums wird uns gesagt, das ist geschrieben. Lies mal Johannes 20 hier, das Ende. Das ist alles geschrieben, damit wir wissen, warum, wozu das alles ist. Für Thomas, für die Apostel, für den heutigen Leser, wie wir zum Glauben kommen können. Das ist geschrieben nur deswegen, damit wir Jesus erkennen als den Erlöser, den Sohn Gottes. Damit wir an ihn glauben und das ewige Leben haben. Johannes 20, Vers 25 und folgende Verse. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm, wenn ich nicht in seine Hände die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in seine Nägelmale und lege meinen Finger in die Nägelmale oder meine Hand an seine Seite, ich kann es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren sie, seine Jünger, beieinander wieder und drin versammelt und da kommt Jesus. Die Tür war verschlossen und er tritt mitten unter sie hinein und sagt, Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas, reiche mir deinen Finger und her und deine Hand und reiche mir deine Hand her und leg deine Hand an meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das sind Osterberichte. Wir müssen diese Erfahrung machen. Weißt du, nicht irgendetwas Närrisches oder Sektenhaftes oder Albernes oder Lächerliches oder Beklopptes. Oder Fleischliches, nein. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben jetzt in dieser Situation. Echter Glaube ist auch gewachsen jeder Frust. Ich kann nicht glauben, doch, es steht geschrieben. Und du weißt, von wem es geschrieben wurde. Johannes. Und Johannes fängt mit dem Glauben an. Auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Und hier hört er mit Glauben auf. Wir hatten gehofft, auch diese Geschichte ist da drin. Wir hatten gehofft, wir haben geglaubt, er würde das Reich Israel aufrichten, die Römer vertreiben und so weiter. Und jetzt dieses Fiasko bei den Emmaus-Jüngern. Wir haben geglaubt. Und das steht geschrieben. Das steht geschrieben. Damit wir selig werden. Deshalb halte ich an das Wort Gottes. Und jetzt kommt noch so ein Punkt. Weißt du, du musst nicht die verschiedenen Schulen und Gemeinden durchlaufen, es gibt auch so viele Bücher. Weißt du, der Buchschreiber schreibt so, der Buchschreiber schreibt so, der Bibelausleger schreibt so, lies die Bibel am besten auf den Knien. Und dann sag, Herr, rede, dein Knecht hört, oder deine Magd hört. Verstehst du, du kriegst Frust, wenn du dann liest, verstehst du, was du alles haben solltest, oder was Gott alles so geben will, und was Gott tut und so weiter. Wenn du so liest, guck mal, Wunder, Zeichen, Herrlichkeiten. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Evangelisten aus den USA bei mir in Heilbronn gehabt. Und der hat das Buch geschrieben, Leben in der Lobpreisstraße. Und da beschreibt er, wie Gott ihn gesegnet hat und was er mit Gott erlebt hat. Der Kühlschrank war leer, hat einfach einen Zettel hingeschrieben, Gott gelobt und gepriesen. Und der Herr hat seinen Kühlschrank gefüllt und so weiter. Wunderbare Dinge. Sein Leben war reich gesegnet. Da kauft eine Schwester bei mir das Buch Leben in der Lobpreisstraße. Der Evangelist ist über alle Berge. Und nach 3-4 Wochen gibt sie mir das Buch zurück. Sagt, Bruder Matthäus, das Buch funktioniert bei mir nicht. Ich habe gesagt, das kann auch gar nicht funktionieren. Bei dem Mann hat es 30 Jahre gebraucht und nicht 3 Wochen. Und jeder muss seinen Gott auf seine Art und Weise erleben. Nicht nur lebe in der Lobpreisstraße. Du, selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Verstehst? Auch wenn nichts passiert. Und ich sage dir eines, ich habe die größten Segnungen Gottes erlebt, als es nichts passierte. Warum? Ich habe gewusst, Gott verlässt mich nicht. Gott steht zu mir. Er ist mein Vater. Er trägt mich auch durch die Wüste, auch durch die Gefahren, auch durch die Stürme. Wer selig ist, muss sich vor niemand verstecken. Wer selig ist, weißt du, der geht anders nach Hause, wenn er diesem Herrn Jesus begegnet ist. Dort beim Brotbrechen, beim Abendmahl. Herr, hier ist gut sein. Und dann, Jesus ist weg. Verstehst du? Es wäre so schön und fantastisch gewesen, wenn Jesus bei den Emmaus-Jüngern geblieben wäre. Nein, er war weg. Jetzt geht's weiter. Halleluja. Der Herr lebt. Du musst dich selbst nicht aufgeben, verzweifeln oder dich schämen. Wenn du Gott begegnet bist und glaubst und so weiter, das ist mehr als nur eine bloße Erinnerung. Der Glaube ist mehr als Wissen an etwas längst Vergangenem. Osterglaube, das ist eine persönliche Erfahrung. Mein Heiland lebt. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Der Herr ist gegenwärtig. Und das ist eine Gnade, wenn du das erlebst, wenn du das erfährst, wenn deine inneren Augen geöffnet werden, wenn plötzlich du siehst, Jesus war. Ach, als wir so redeten, als er mit uns ging, ich habe gar nicht begriffen, dass es Jesus war. Brannte nicht unser Herz, dass er mit uns sprach? Hör mal, das ist es im Evangelium. Und ich sage dir eines, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Hat sich nicht geändert, gar nicht. Es gibt nichts, was du dem Thomas nachstehst oder den Aposteln hier nachstehst. Der gleiche Herr, der ihnen begegnet ist, begegnet auch dir heute Abend. Du musst nur nicht aus der zweiten Hand nehmen, sondern Herr, ich will dich persönlich kennen. Persönlich, das ist im Glauben leben. Ich will dich persönlich kennen. Begegne mir. Und du kannst deine Seligkeit erlangen. Erstklassiges Leben führen. Deinen Frust, Depression, deine Suche verlieren. Und aufgeben. Da suchst du nicht mehr. Herr, ich will dich erleben. Wenn du ihn einmal erlebt hast, dann bist du ergriffen. So wie Paulus. Ich kann es nicht mehr lassen. Ich muss reden. Mein Herz ist so voll. Wenn du ihm begegnest, dann hört deine ewige Sucherei auf. Was suchst du noch? Verstehst du? Bei dem Psychologen, bei dem Arzt und bei dem. Du hast den gefunden, den meine Seele liebte. Lies das hohe Lied, das ist so schön. Verstehst du, der Liebhaber und die Geliebte, das ist die Gemeinde, das ist der Gläubige. Und du bist von Jesus ergriffen, überzeugt. Und du bist so sicher deiner Sache, ich habe den Herrn gesehen. Und wir können es nicht lassen. Weißt, das ist nämlich wahres Christentum, dass du nicht lassen kannst. In den Schwierigkeiten, in den Problemen, in der Krankheit, du kannst nicht lassen, du kannst das Danken nicht lassen, du kannst das Loben nicht lassen, du kannst das Glauben nicht lassen, dem Herrn zu vertrauen. Und du gehst wieder in die Versammlung. Verstehst du, wenn du dem Herrn persönlich begegnet bist, dann gehst du in die Versammlung zu deinen Brüdern, so wie die Emmaus-Leute, die rennen ganz schnell wieder nach Hause, nach Jerusalem zurück. Uns ist der Herr begegnet, uns ist der Herr erschienen, uns ist der Herr groß geworden. Beim Abendmahl, Brüder, ihr glaubt gar nicht, ihr habt keine Ahnung, was da passiert ist. Wir redeten und er ging mit uns eineinhalb Kilometer. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 14. Und wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und zwar warum? Weil wir die Brüder lieben. Weil wir die Brüder lieben, weil wir wieder zur Gemeinde gefunden haben, wieder zu den Gläubigen gefunden haben, wieder zum Kind, zum Volk Gottes gefunden haben. Wir lieben die Brüder, wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Thomas ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, weil er wieder am Sonntag in der Gemeinde war. Oder wann auch immer. Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und ewiges Leben gibt es jetzt schon und nicht erst zukünftig. Er hat es jetzt ergriffen. Thomas weiß, mein Heiland lebt. Ich habe es erlebt. Mein Herr und mein Gott, verstehst du? Du musst dir vorstellen, was der da gesagt hat, was da los passiert, was da passiert ist. Wahre Gläubige erleben den Durchbruch, so wie der Thomas hier. Die Realität Gottes, sie sind wie verwandelt. Und das ist das Schöne dabei. Emmaus Jünger waren wie verwandelt. Die Frauen am Ostermorgen Und da war nicht nur eine, sondern da waren mehrere Frauen mit Öl in der Flasche. Wer wird uns den Stein wegrollen und so weiter. Und der Herr erscheint immer, wenn wir mit unseren Brüdern und Schwestern zusammen auf den Herrn zugehen. Den Herrn suchen, gemeinsam suchen. Weißt du, wer diesen Durchbruch einmal erlebt hat, der bleibt kein Ungläubiger, kein Gottloser, kein Heide, kein Atheist mehr. Wer diesen Durchbruch erlebt hat, der ist überzeugt, egal wie fromm er ist. Verstehst du? Ich weiß, die Religion macht es nicht, sondern diese persönliche Begegnung mit dem Heiland, das ist, was einen Unterschied macht. Und er weiß plötzlich, mein Herr lebt. Und sonst bleiben wir Ungläubige. Und weißt du, was ungläubig ist? Das kann der Frömmste sein, sogar der hohe Priester. Was sagt Jesus über die Juden und hohe Priester? Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen die Sünde. Sie wissen nicht, was sie tun. Obwohl sie religiös sind, obwohl sie alles haben, sie wissen nicht, was sie tun. Aber Thomas hat was getan, hat Jesus berührt, Jesus persönlich erfahren. Selig sind die, nichts sehen und doch glauben. Geh im Glauben weiter. Erleb diesen tragenden Glauben. Dann robbst du nicht mehr, sondern du schämst dich. Mensch, und das hat der Junge, der diese Geschichte erzählt hat, gemacht. Da sagt, ich habe mich so geschämt vor dem Mann da auf dem Wagen. Der fegt da vorbei und ich krabbele auf alle vier. Also, wenn du dem Auferstand einmal begegnet bist, dann kannst du im Glauben beharren, dann bist du in deinem Glauben sicher, dann gibst du auch Zeugnis und die Leute, du musst gar kein Zeugnis mehr geben, die Leute sehen, was du erlebt hast, das ist echt. Du bist wie verwandelt, du bist nicht mehr derselbe. Du reagierst ganz anders. Mein Jesus lebt, Halleluja, Halleluja. Du bist happy. Bist der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Und Gott will, dass wir zu den glücklichsten Menschen auf diesem Planeten gehören. Brüder, das ist Glaube. Für mich ist persönlich Glaube eine Gewissheit. Als ich Christ wurde, habe ich gedacht, Mensch, warum wissen die Leute nicht? Und deshalb, ich muss den anderen predigen, den anderen erzählen. Das ist der schönste Tag, Jesus begegnet sein zu haben. Für mich waren die Bäume, ihr habt die Bäume noch nie so gesehen, als nach meiner Bekehrung. Die waren so echt, so lebendig, die Vögel, die zwitscherten. Ich habe gedacht, das gibt es nicht, ich hätte jeden umarmen können. Und so ging es dem Thomas, so ging es den Emmaus-Jüngern, die waren im Glauben so voll, die waren alles egal, was die Leute sagten, was die Leute dachten, was die Leute schrieben, was die Leute posaunten. Ich weiß, das ist der Herr. Und wir wollen heute noch ein Lied singen und Gott preisen. Ich brauche dich alle Zeit, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Ich denke, das Lied wird gesungen. Das haben wir gesungen, dann singen wir noch ein anderes Lied. Wir nehmen unser Opfer auf und ich danke dir, dass du jedem einzelnen Bruder, jedem einzelnen Schwester diesen persönlichen Durchbruch, diesen persönlichen Glauben schenkst, diese innere Kraft, diese Heilsgewissheit, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, mein Heiland, mein Erlöser lebt. Halleluja. Und ich möchte diesen durchschlagenden Glauben, dass sie alle mit auf nach Hause nehmen und auch die jetzt im Internet die Predigt hören werden, dass sie überzeugt sind, wir haben einen großen, lebendigen Heiland, einen starken Gott, dem ist nichts unmöglich. Preis dem Herrn. Gesegnet seid ihr, die ihr das Wort des Herrn gehört habt und das Wort Gottes in euren Herzen bewahrt. Gesegnet ist das Volk Gottes. Amen.